Danach richtet sich, was ich sage. Liebe Gemeinde, wir haben gesungen, was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Und ich glaube, wenn wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen und verstehen, was das bedeutet, dann haben wir viel gelernt. Dann sind wir sozusagen geistlich gewachsen. Denn so einfach, wie wir das singen, ist es ja häufig nicht. Also was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Heute soll es um diesen Teller Erde gehen. Und ich fordere euch mal heraus, wer Lust hat, kann mal nach vorne kommen und mal so seine Hand hier rein, so ein bisschen damit spielen und so. So zum Beispiel anfassen, mal ein bisschen reingehen. Hier ist auch, ich habe hier auch eine Schüssel Wasser hingestellt und Seife und ein Handtuch für die, die sich danach noch waschen wollen. Andere bleiben vielleicht gerne dreckig, kann ja auch sein. So, wer einfach mal Lust hat, nach vorne zu kommen und mal reinzugreifen, mal auch zu spüren. Ja, wir machen so wenig von dem, was wir eigentlich spüren. Ja, ist nur ein Angebot. Ja, ihr könnt auch ein bisschen Wasser reintun, damit es ein bisschen schlammiger wird. Genau. Ganz schönes Chaos habt ihr vorne angerichtet. So ein bisschen Erde da gewesen, habe ich nicht mit gerechnet. Egal, nicht so schlimm. Erzählt doch mal kurz, was euch durch den Kopf ging und was ihr gefühlt habt. So in 1, 2, 3, 4, 5 Worten. Ohne aufzeigen, ist nicht in der Schule. Ja. Mhm. Ja. Sehr differenziert, danke, Irene. Mhm. Ja. Ja, okay. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ihr seid alle ganz schön positiv so am Start. So. Also ihr seid ganz schön Gemeinde- und gemeinschaftserprobt. Also sehr konstruktiv. Gern, Gisela. Ja. Mhm. Ja. Okay, schön. Danke, dass du mir die Brücke so ein bisschen gebaut hast. Also eigentlich ist es ganz profan. Ja? Wir haben hier einen Haufen Dreck. Und der ist für viele auch einfach nur ein Haufen Dreck. Für manche ist es ein Erlebnis. Und das gehört ja auch dazu, dass man etwas spürt, wenn man sozusagen in den Dreck reingeht. Aber es gibt natürlich diejenigen, die sagen, ich kann damit jetzt was anfangen, ich spüre da was und ich nehme Materialien wahr. Das ist Erde, das ist Staub. Andere sagen vielleicht einfach nur, so, das ist Dreck. Das möchte ich so schnell wie möglich wieder von mir abhaben. Aber Erde an sich ist fruchtbar. Ja, so wie sie jetzt was mit uns macht, wenn wir das fühlen und wenn wir die einzelnen Materialien fühlen, dann ist Erde zunächst einfach mal etwas Fruchtbares. Wir tun da Samen rein, die habe ich jetzt oben aus dem Kübel geholt vom Balkon. Wir tun da Samen rein und dann bringt die Erde sozusagen Leben und die Erde bringt Neues hervor. Und das ist ja besonders hier auf den Feldern ein großes Thema, ne? Denn als ich das erste Mal mit unserem stellvertretenden Gemeindeleiter Daniel Ehmann unterwegs war, in dem großen Bus, erzählte er mir, also es war April 2012, erzählte er mir von dem unglaublich guten Lösboden, den es hier auf den Feldern gibt. Und so ist es auch. Die Erde bringt Fruchtbares hervor. Fruchtbare Erde. Und ich bin da jetzt kein Experte, kein landwirtschaftlicher oder Erdexperte oder wie auch immer, aber wir Deutsche nennen diese fruchtbare Erde ja manchmal auch Humus. Das ist Erde, die fruchtbar ist, fruchtbare Erde, wo Leben draus entsteht, die ist irgendwie lebendig, da entwickelt sich was drin, da wächst was drin. Und ganz spannend ist, dass dieses Wort Humus die gleiche Wurzel hat wie das lateinische Wort Humilitas. Was bedeutet Humilitas? Humilitas bedeutet Demut. Demut. Also irgendwie stehen das Element Erde und das Wort Demut im Zusammenhang miteinander. Demut hat für mich auch etwas mit einer Haltung zu tun. Wenn wir es ins Alte Testament gucken und uns die, wie nennt man das noch, die Wurzeln der hebräischen Worte angucken, die für auch für dieses Wort sehr vielfältig sind, dann hat dieses Wort auch immer etwas mit einer Bewegung zu tun, also mit einer demütigen Haltung. Dann sprechen vielleicht die Psalmen oder die Propheten davon, dass sie sich vor ihrem Gott demütigen. Ich demütige mich vor meinem Gott, das heißt vielleicht, ich beuge mich, ich verneige mich, ich lege mich vielleicht sogar flach auf den Boden. Ich demütige mich, das ist was, was ich nicht so gerne ausspreche. Vor Gott, ja, das kommt gut in der Gemeinde, wenn ich das sage, ich demütige mich vor Gott, dann denken alle, oh, das ist immer ein Demütiger. Wenn ich so an Leute denke und ich muss daran denken, ich demütige mich vor einer Person, fällt mir das schon viel, viel schwieriger. Das ist nicht so unser Ding mit der Demut. Denn wir sitzen gern auf dem Thron unseres Lebens. Wir haben gern den Überblick. Klein wollen wir eigentlich nicht sein. Kontrolle und Anweisung, ja, das genau das ist mein Ding. Und vielleicht geht's uns da so wie ihm. Ein kleiner Mensch wird groß und er sitzt auf dem Thron. Überblick, Kontrolle über den Dreck. Wahrscheinlich habt ihr das Thema des heutigen Sonntags gelesen, den Herzschlag Gottes spüren, ne? Herzschlag. Und als ich da vorne saß und ich habe echt das Tickern gehört und dachte, Herzschlag, ja, das ist ein gutes Bild. Herzschlag. Gott wird uns in der Bibel von Anfang bis zum Ende hin als sehr anthropomorph, also in menschlicher Gestalt vorgestellt. Wenn wir ins Alte Testament gucken, dann werden Gott ganz menschliche, emotionale Eigenschaften zugesprochen. Ja, er ist traurig, er ist zornig, er ist eifersüchtig, er ist aber auch der liebende Gott, er ist der gnädige Gott und wahrscheinlich fallen uns noch viel mehr Worte ein, mit denen wir verstehen können, wie und wer Gott eigentlich ist, was sein Wesen eigentlich ist. Und dann eben auch weiter übers Alte Testament hinaus in der Selbstoffenbarung Gottes durch die Person Jesus Christus. Und dann weiterführend auch durch seinen Heiligen Geist. Gott ist personal. Er ist persönlich. Und was macht eine Person aus von ihrem Wesen her? Sein oder ihr Herz. Sein oder ihr Herz. Also Gott hat ein Herz. Und das Herz einer Person zeigt, was dieser Person eigentlich wichtig ist. Ich frage heute also danach, Gott, was ist dir eigentlich wichtig? Wenn ich den Herzschlag Gottes spüren will, dann frage ich Gott danach, Gott, was ist dir eigentlich wichtig? Die Leute, die so aus dem Ruhrpott kommen, hatte ich gerade so im Blick. Schön. Gott, was ist dir wichtig? Wofür schlägt dein Herz? Ich habe die Sehnsucht zu erfahren, wie du die Dinge siehst. Ich habe die Sehnsucht zu erfahren, wie du Europa siehst, wie du die Kriege siehst, wie du die Flüchtlingskrise siehst, wie du mein Leben siehst. Das Thema bedeutet also eigentlich, Gott wirklich zu verstehen, nah bei ihm zu sein, wie bei dem Wecker, um sich sicher zu fühlen und um die Dinge aus Gottes Augen und nicht aus meinen Augen zu sehen. Und zu erkennen, aha, Gott, so bist du. Und wenn wir das sagen können, aha, Gott, so bist du, dann wachse ich, glaube ich, geistlich. Dann erkenne ich etwas Neues über Gott. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Das ist geistliches Wachstum. Meine Frage an dich, an euch heute Morgen ist, Wo spürst du den Herzschlag Gottes? Also wo erfährst du Gott, wie er wirklich ist? Und wo entwickelst du eine Sehnsucht danach, Gott auch so zu erkennen, wie er denn wirklich ist? Also wo wächst du geistlich? Und ich möchte euch heute Morgen mit einer populär und populären Geschichte aus der Bibel konfrontieren. Populär, weil diese Geschichte sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal in der Bibel hat, von ihrer Brisanz her. Und unpopulär, weil wenn wir uns dieser Geschichte nähern, wir merken, oh, das ist ja ganz schön schwierig. Das ist eine Geschichte, die mit Humus zu tun hat, mit Erde, mit Staub, mit dem dreckigen, dreckigen Leben, mit dem Leben als einem Raum, der begrenzt ist, mit einem Leben, das von Verlusten geprägt ist. Und die Geschichte von Hiob ist unsere Geschichte. Hiob, ein reicher, reicher Mann zu dieser Zeit damals. 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Ochsen, 500 Esel und zig Angestellte. Was ein Unternehmen. Steht da, Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Er ist fromm, er richtet sein Leben gehorsam nach Gott aus und er freut sich an Gott. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Und dann wendet sich auf einmal alles gegen ihn. Er ist verarmt, 10 seiner Kinder sterben bei einer Naturkatastrophe. Und was tut er? Er preist Gott. Er lobt Gott weiterhin. Er wird mit Geschwüren geschlagen, hohes Fieber, Schüttelfrost, Schlaflosigkeit. Was tut er? Er verlässt die Stadt. Und wo geht er hin? Zur Müllhalde. Die Heimat derer, die ausgestoßen sind, die unrein sind. Und wo sitzt er? Im Staub, auf der Erde. Humus? Demut? Fragezeichen. Seine Ehe zerbricht. Frau Hiob hat genug. Na, immer noch fromm? Mach doch Schluss mit Gott und stirb. Hiob verliert an einem Tag alles. Und die Geschichte von Hiob, vielleicht nicht in aller Dramatik, ist aber zumindest Teil unserer Geschichte. Vielleicht haben auch wir und wahrscheinlich haben auch wir auf unserem Lebensweg, egal wie alt oder wie jung wir sind, etwas verloren. Vielleicht haben wir Träume verloren oder aufgegeben, die wir mal hatten, als wir jung waren. Lebensträume, Arbeitsträume, Partnerträume. Vielleicht haben wir unsere vertrauten Alltagsabläufe verloren, dadurch, dass wir in unserer Mobilität eingeschränkt sind. Vielleicht haben wir einen Menschen verloren. Vielleicht trauern wir auch um die Dinge, unsere Begrenzungen, die wir eben nicht können. Ich wünschte, ich wäre so wie er, aber ich kann es nicht. Vielleicht haben wir auch unser gutes Bild von Gott und seiner Kirche verloren. Und damit auch unser Bild von einer perfekten Gemeinde, von der perfekten Familie Jesu Christi. Und es hat sich eigentlich als Illusion herausgestellt. So toll ist es ja auch nicht. Und das Leid bricht unverdient über Hiob herein und er ist schuldlos. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen seiner Schuld, seiner Sünde und seinem Leiden. Also wo sind Gottes Liebe und Gottes Treue in alledem? Und wenn wir uns versuchen, jedenfalls in Hiob hineinzuversetzen, aber auch in eure Situation, wo ihr Dinge verloren habt, dann spüren wir dem mal nach. Was ist die Reaktion auf Schmerz? Was ist die Reaktion auf Schmerz? Natürlich Linderung des Schmerzes, aber wie erlange ich Linderung eines Schmerzes? Häufig ist die Reaktion auf Schmerz vielleicht eine Sucht oder zumindest eine temporäre Ausflucht woanders hin. Also ich habe ein ganz profanes Beispiel. Ich habe Angst vor Gewitter. Ja, ist auch ein Schmerz. So, Freitag auf Samstag, Gewitter. Ganz schön heftig, ganz schön viele Blitze. Und ich die ganze Zeit so aus dem Fenster geguckt, ah, wann schlägt er endlich bei uns ein? Was machen wir? Wir lenken uns ab. Wir schalten den Fernseher ein und hoffen, dass wir nichts merken. Und ich hoffe, dass ich nichts von dem Schmerz spüre, beziehungsweise von dieser Angst spüre, die ich eigentlich spüre. Ein profanes Beispiel, aber vielleicht kannst du dem nachspüren für die wichtigeren Situationen deines Lebens. Wir versuchen, unseren Schmerz zu leugnen. Und wir reduzieren häufig auch unser Christsein auf unsere Masken, auf ein aufgesetztes Lächeln, ha, ich gucke Fernsehen. Oder ha, ich singe halt die Lobpreislieder mit, damit sie gesungen werden. Das macht man ja so, das passt ja so. Und manchmal verlieren wir dabei Interesse an der Realität, wie es um mich wirklich steht. Aber wir sollen uns doch freuen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Kommt zu ihm mit fröhlichen Lobpreisliedern. Die Situation von Hiob ist anders. Hiob zeigt uns einen Weg, der sehr unpopulär erscheint, aber der ihn, so glaube ich, zurück zum Herzen Gottes führt. Also das heißt, zurück zum Wesen Gottes, wer Gott eigentlich ist. Und Hiob geht einen Weg mit Gott. Wie sieht dieser Weg aus? Hiob ist zunächst aufmerksam. Er ist einfach da. Er geht auf die Müllhalde und er ist aufmerksam für sein inneres Leben. Wie wir gleich hören werden, weiß Hiob genau, was er fühlt, was er spürt, und er kann dem auch Ausdruck verleihen. Etwas, was mir oft total fremd ist. Wenn ich mal mich hinsetze und überlege, ja Fabian, wie geht's dir gerade? Das erste Wort, was uns Deutschen einfällt, ist gut. Wenn wir uns Hiob anschauen, dann hat er gelernt, aufmerksam zu sein für sein inneres Leben. Er schreit seinen Schmerz heraus und er hält nichts zurück. Er weiß von dem, was in ihm vorgeht. Er kann es benennen und er macht das laut. Ausgelöscht soll der Tag meiner Geburt sein und auch die Nacht, in der man sagte, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag werde finster, sogar für Gott in der Höhle, und kein Tageslicht soll auf ihn fallen. Hiob 3, 3 bis 4. Und Hiob 6, 2 bis 4. Wenn man meinen Unmut wiegen und meinen Kummer auf die Waage legen könnte, wären sie schwerer als der Sand im Meer. Deshalb habe ich so unbedacht geredet. Denn der Allmächtige hat mich mit seinen Pfeilen getroffen. Ihr Gift dringt tief in meine Seele ein. Gott hat sich zur Schlacht gegen mich aufgestellt und überfällt mich mit seinen Schrecken. Wow. Wenn ich meine Gefühle, das, was ich mal so fühle, so in Worte packen könnte. Das war einmal Hiob 3, 3 bis 4 und Hiob 6, 2 bis 4. Er sagt Gott genau, was er fühlt. Er kämpft, er zweifelt, er weint und er fragt, warum. Also er umgeht das Leid nicht. Ich denke, wir dürfen neu erfahren, dass unsere Gefühle und unser Glaubensleben viel miteinander zu tun haben. Und die Trauer, die Hiob da fühlt, ist nur möglich, findet nur Ausdruck, wenn er dieser Trauer auch einen Raum gibt. Hiobs Leiden dauert Jahre und Monate. Aber er ist aufmerksam für sich selbst und für Gott. Und sein Adressat ist immer und bleibt immer Gott. Er therapiert sich nicht selbst, sondern er tritt zunächst einmal einfach ein in einen Raum der Begegnung mit Gott. Und zwar wohin? In den Staub, auf die Erde, in den Humus, die vielleicht gar nicht so aussieht, die vielleicht erstmal trocken und tot aussieht. Und dann? Er ist aufmerksam für sein inneres Leben und dann erwarten wir ja was von Gott. Und vielleicht reagieren wir dann manchmal vorschnell. Aber Hiob tut das nicht, sondern er hält die Wartezeit aus. Wartezeit aushalten. Hiob hält eine Wartezeit aus. Das ist ganz schön schwierig, auf Gott zu warten. Ich hatte gerade so eine Phase, wo ich auf Gott gewartet habe, wo ich gesagt habe, ach Gott, ich spüre dich nicht, Gott, ich würde mal wieder gerne, sag doch mal wieder was zu mir, damit ich so schön ermutigt werden kann. Letzte Woche habe ich mir oben im Büro einen Kaffee gemacht und wenn ich dann zurück in mein Büro komme, dann kann ich auf den Fahrradweg dort hinten schauen, der so vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium aufs Feld geht. Und dann sah ich straight vor mir auf dem Weg einen Jungen, der auf der Erde saß und das Fahrrad war so über ein, lag so quer über dem Fahrradweg, sodass eigentlich kein Schwein vorbeifahren konnte. Und ich dachte, ja, ich bin verschnupft und habe mir einen Kaffee gemacht und würde am liebsten jetzt gerade mich hier in meinen Chefsessel setzen. Und da habe ich aber gedacht, nee, vielleicht ist das jetzt Gottes Reden. Mag ja sein. Also habe ich mein Portemonnaie eingepackt und mich fertig gemacht. Ja, vielleicht muss ich den noch ins Krankenhaus fahren, voll Gedanken gemacht. Ja, dann bin ich halt verschnupft darunter. Und zu ihm hin und habe gefragt, ist alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Psalm 37,7. Danke. Dazu braucht es Demut, Humus, Erde. Hiob wartet noch lange, nachdem seine Freunde bereits aufgegeben hatten. Sie hielten diese Wartezeit nicht aus. Nachdem ich den Jungen gefragt hatte, wie es ihm geht, und er sagte, gut, war ich ein bisschen beschämt und dachte, Mensch, hoffentlich denkt er jetzt nicht, ich hätte ihn die ganze Zeit beobachtet. Also was habe ich gemacht? Ich bin nicht von dort aus direkt wieder zurück ins Büro gegangen, sondern habe die Zeit genutzt und habe meinen Stolz nicht überwinden können und bin einmal hier um den Block gegangen. Also so, dass er dachte, ja, das war eine ganz normale Begegnung. So mit meinem Schlüssel, naja, hausmeistermäßig. Und im nächsten Augenblick, als ich so unterwegs war, dachte ich, ach, das ist ja toll. Und ich habe gemerkt, dass Gott mir zusagen möchte, Fabian, du brauchst gerade nichts machen. Wir machen dann immer so gerne, ne? Halte das aus, du brauchst nichts machen. Und ich zeige dir gerade nichts, wo du praktisch helfen musst, sondern einfach eine Situation, wo ich deinen Blick schärfe für meine Gegenwart. Ja, so bin ich dann hier wieder angekommen nach 5 Minuten. Hiob verbringt viel Zeit mit seinen Freunden, Eliphas, Zophar und Bildad. Und die sind davon überzeugt, dass Hiob leidet, weil er Schuld auf sich geladen hat, weil er gesündigt hat. So funktioniere Gott. Du erntest, was du säst. Du musst bereuen, damit Gott dich wieder segnen kann. Das ist die klassische Religion. Du wirst nicht geheilt, weil du nicht genug betest, nicht genug fastest, nicht genug Bibel liest. Und du leidest mehr, weil du mehr sündigst. Punkt, keine Diskussion, so die Freunde. Aber das Problem ist, das gilt für Hiob gar nicht. Das trifft bei Hiob überhaupt nicht zu. Bei diesen Freunden gibt es diesen Raum des Wartens nicht. Sie überschätzen sich. Sie liefern Bibelzitate, Torah-Zitate wahrscheinlich und erschlagen Hiob damit. Sie verteidigen Gott. Nee, eigentlich verteidigen sie nur ihr Bild von Gott. Aber sie verstärken dadurch den Schmerz Hiobs. Da gibt es keine schnellen Lösungsvorschläge. Demut, Humus, Erde, es erdet uns. Wartezeit aushalten. Und im letzten, aber es gibt sicherlich noch viele Zwischenschritte, nimmt Hiob in dieser Wartezeit seine Begrenzung an. Er sitzt dort im Staub und er wartet. Im Hauskreis bei uns letzte Woche sagte jemand, ich verstehe nicht, warum es uns immer um unsere Gesundheit geht. Es nimmt einen so großen Stellenwert ein in unserem Leben. Das verstehe ich nicht. Hinter jedem Verlust steckt eine Begrenzung unseres Lebens. Und wie ist das in unserer Kultur? Unsere Kultur hält Verluste normalerweise für unangemessen. Unangemessene Eingriffe in unser Leben, so wie es doch wirklich eigentlich sein soll. Aber ist das wirklich so? An unserer Gesundheit merken wir wohl am häufigsten, dass wir begrenzt sind. Wir haben Mittel, Lösungen, Medikamente, die auf Zeit helfen. Das ist sehr gut. Aber am Ende sind wir noch immer begrenzt. Und unsere Grenzen treiben uns in die Erde, in den Humus, in die Demut vor Gott. Vielleicht überlegst du mal, wo du Begrenzungen erfährst. An deinem Körper, Begrenzungen, die du erblich mitbringst aus deiner Herkunftsfamilie. Begrenzungen in geistigen Fähigkeiten. Ich wäre doch gern anders. Ebenso auch in den Talenten und Gaben, die du mitbekommen hast. Begrenzungen in deinem materiellen Wohlstand. Begrenzung in deiner Zeit. Und vielleicht auch eine Begrenzung in deiner geistlichen Erkenntnis. Ich würde doch so gern mehr von Gott wissen, erfahren. Jetzt werd aber endlich erwachsen. Jetzt werd endlich erwachsen. Vielleicht habt ihr das mal gehört, so den Spruch. Ja, also bringt nur nichts bei pubertären Teenies zu sagen, jetzt werd doch endlich erwachsen. Ja, wir wollen es, aber ich kann es nicht. Es ist ja so ein Trend, nicht erwachsen werden zu wollen. Und das ist bei manchen Menschen süß, bei manchen aber auch ziemlich nervig. Geistlich ist es nicht erwachsen werden wollen fatal. Das sollten wir uns geistlich sagen lassen. Werd doch endlich erwachsen. Hiob wird geistlich erwachsen. Aber wir sind häufig noch wie Babys. Wir denken, wir sind das Zentrum des Universums und andere existieren, damit sie unsere Bedürfnisse befriedigen. Das ist was wir lernen dürfen. Lernen, dass das Universum nicht dazu da ist, unsere Bedürfnisse zu stillen. Und dann benehmen wir uns, als wären wir Gott. Und arbeiten daran, mehr zu schaffen, als Gott jemals vielleicht für uns gedacht hätte. Und im nächsten Punkt sind wir gestresst und geben anderen die Schuld für unseren Stress und sagen, oh, ich muss so viel arbeiten. Das ist meine Berufung. Ich muss dafür so viel tun. Um erwachsen, geistlich erwachsen zu werden, müssen wir runter von unserem Thron. Begrenzung, zurück in die Erde, in den Humus, in die Demut vor Gott. Ich glaube, wenn wir den Herzschlag Gottes, also das Wesen Gottes spüren, hören, kennenlernen wollen, dann müssen wir zurück in diese Erde. Dann müssen wir dahin, wo es wirklich fruchtbar wird. Dann müssen wir zurück in die Demut, in den Humus, damit wir wachsen. Hier rein. Und was haben wir vorhin gesungen? Jesus, der allein wahre König bist du. Und wer sitzt auf dem Thron? Wer sitzt jetzt auf dem Thron und wer sitzt vorher auf dem Thron? Dort müssen wir sein. Ein anderer muss auf dem Thron sitzen. Wir müssen zurück zu unserem Wesen, Gott, Gott sein lassen, zurück in die Erde, um zu wachsen. Und da finden wir Gottes Herz, denn er selbst war dort, in Jesus Christus. Und er wird uns immer wieder aus dem Dreck unseres Lebens ziehen, Frucht bringen und wachsen lassen. Das gehört ja zum Kern unseres Glaubens, wie Jesus Christus sagt. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, kann keine Frucht bringen. In der Erde steht da, also Humus, Demut, aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es dabei stirbt. Hiob geht den schwierigen Weg. Er lässt zu, dass seine Verluste seine Seele für Gott weiten. Und der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Es mag sein, auf dem Weg dieses Erwachsenwerdens, dass es da nötig ist, dass wir bestimmte Verteidigungsmechanismen hinter uns lassen und ehrlich auf das sehen, was wirklich ist. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wir sollen wachsen im Glauben. Also lasst uns immer wieder die Wahrheit über uns selbst und die Wahrheit über Gott erkennen. Und jetzt stehen wir hier am Ende der Predigt und wir merken, wir schwimmen so ein bisschen. Wir würden gerade gern etwas machen. Würden gerne was produzieren, damit ich geistlich wachse und zu Gott komme und etwas von seinem Wesen erkenne. Wie mache ich das? Ich habe einen Vorschlag für dich, für die nächste Woche, die nächsten Wochen. Mach das mal über die Ferien. Beobachte dich mal selbst und nicht den anderen. Vielleicht hast du Lust, ein Tagebuch zu führen. Vielleicht hast du Bock, ein Protokoll zu führen über deine Begegnungen, deine Beziehungen, die du führst in dieser Zeit. Es mag Verteidigungsstrategien geben in deinem Leben, die dich von Gottes Herz, vom Humus, von der Demut fernhalten. Vielleicht ist es das Thema Verleugnung. Ich verleugne mich selbst. Ich verleugne Meinungen. Ich verleugne Gott vor anderen Menschen. Vielleicht bin ich super gut darin, Sachen runterzuspielen. Vielleicht ist so ein Satz von mir, ach, das ist doch nicht so schlimm. Aber eigentlich geht es mir an die Nieren. Oder vielleicht ist ein Satz von mir, wenn ich gelobt werde, ach, das war doch nichts. Vielleicht magst du Sachen runterzuspielen. Und was ist da wirklich in dir? Was bringt dich in diese Demut, in die Erde hinein, wo du merkst, das bin ich und das sagt Gott mir zu. Vielleicht bin ich super darin, anderen die Schuld zuzuschieben, wenn es eigentlich um mich geht. Und andersrum, vielleicht bin ich gut darin, mir selbst die Schuld zu geben, damit ja keine Konflikte entstehen. Mein Fehler ist okay, abgehakt. Vielleicht bin ich gut darin, zu rechtfertigen, mich selbst, andere, und gehe direkt in eine Verteidigungshaltung. Vielleicht bin ich super gut darin, zu argumentieren. Vielleicht bin ich voll das Brain und sage, ich schlage den anderen mit meinem Intellekt, aber vielleicht geht es darum gar nicht. Bei allem geht es doch irgendwie um die Ablenkung von unserem wahren Ich, das Gott berühren möchte. Gott möchte uns sein Wesen zeigen. Er möchte zu uns, zu meinem wahren Kern durchdringen. Hier, auf dem Staub, auf der Müllhalde, im Humus. In Wahrheit, das bin ich, und in Liebe, das bin ich geliebt. Möge Gott uns für diesen Weg dort hinein segnen. Amen.